Er beginnt nicht mit Vorwürfen, wie könnt ihr nur, und mit krassen Warnungen. Erst später in seinem Brief schwingt er das scharfe Schwert des Wortes Gottes und schlägt dann der Irrlehre den Kopf ab. Aber zuerst macht er deutlich, ihr lieben Geschwister in Kolosse, warum wollt ihr mehr haben als das, was Gott euch geschenkt hat? Seht ihr nicht sein Wirken unter euch? Reicht euch das nicht? Sein Wirken hat euch Jesus Christus gebracht. Seine Liebe, die Hoffnung, den Glauben. Ihr wollt mehr? Nein, Christus genügt. Christus genügt. Sein Wirken hat euch zu neuen Menschen gemacht. Bleibt fest im Glauben in Jesus verwurzelt. Durch das Wort Gottes, das Wort der Wahrheit, das ihr gehört und angenommen habt, hat nämlich der Herr bei euch gewirkt und Frucht geschafft. Das hört sich dann so an. Ich lese jetzt den Predigttext aus dem Kolosserbrief, Kapitel 1, die Verse 3 bis 8. Wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, alle Zeit, wenn wir für euch beten, da wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt, zu allen Menschen habt, die Jesus angenommen haben, zu allen, die sich haben herausrufen lassen aus einer gottlosen Umgebung, aus den Machtbefugnissen der Gottlosigkeit, um der Hoffnung willen, die für euch bereit ist im Himmel. Von ihr, von der Hoffnung, habt ihr jetzt schon zuvor gehört durch das Wort der Wahrheit, das Evangelium, das zu euch gekommen ist, wie es auch in aller Welt Frucht bringt und auch bei euch wächst von dem Tag an, da ihr es gehört und die Gnade Gottes erkannt habt in der Wahrheit. So habt ihr es gelernt von Epaphras, unserem lieben Mitknecht, der ein treuer Diener Christi für euch ist, der uns auch berichtet hat von eurer Liebe im Geist. Ihr werdet sehen, dass ich manche Worte gemarkert habe. Glaube, Liebe, Hoffnung, Frucht. Und daran hängt sich die Predigt auf. Schlagt mal in euren Gedanken drei Nägel ein, in euer Merkbrett oder drei Heftzwecken. Es sind drei Dinge, die ihr daran aufhängen könnt. Bitte mal die nächste Folie einblenden. Ihr seht hier drei Fruchtkörbe, was das Wort Gottes bewirkt hat. Es wirkt Frucht. Der erste Fruchtkorb, es erweckt zu rettendem Glauben an Christus. Der zweite Fruchtkorb, es entzündet zu tätiger Liebe für Christus. Und es befreit zu lebendiger Hoffnung auf Christus. Glaube, Liebe, Hoffnung. Bibelleser, kommt euch das bekannt vor? Ja. Das erste, das Wort Gottes bringt Frucht, der erste Fruchtkorb, es weckt den Glauben an Christus. An erster Stelle, ich sagte es gerade, steht das Dankgebet. Paulus und seine Mitarbeiter stehen für die Kolosserchristen ein in einem treuen Gebetsdienst. Immer wieder danken sie und beten sie für die Gemeinden, von denen sie gehört haben. Sie haben durch Epaphras, einen Mitarbeiter, von dem Glauben der Gemeinde gehört. Sie haben nicht nur gehört, ganz interessant, sie haben zugehört, sie haben hingehört. Das hat ihr Herzen bewegt. Wisst ihr nur, wer informiert ist, der kann konkret beten. Lasst uns konkret beten. Lasst uns konkret danken. Wahrscheinlich ist durch Epaphras, einen Mitarbeiter von Paulus in Kolosse, diese christliche Gemeinde entstanden. Noch nicht mal durch Paulus selber. Und der Paulus denkt sich nicht, warum hat der Herr mich nicht dahin geführt und jetzt hat der Epaphras, nein, das macht er nicht. Der ist gar nicht neidisch. Er freut sich, dass das Wort Gottes verkündigt worden ist, auch wenn er nicht persönlich beteiligt war. Und wenn das wirklich Frucht gebracht hat, wenn das eine Wirkung gezeigt hat, ist nicht neidisch. Das Wort Gottes ist wie ein ausgestreuter Same, der Frucht gebracht hat. Menschen haben zugehört und sind an Jesus Christus gläubig geworden. Jetzt kommt eine gemeine Frage von mir. Hörst du jetzt zu? Hörst du jetzt hin? Wo bist du gerade innerlich? Das ist immer die Frage. Sie haben zugehört und sie haben das Wort Gottes im Glauben, Jesus Christus im Glauben erfasst. In der Bibel steht, im Kolosserbrief steht nicht genau, was Epaphras den Menschen in Kolossi verkündigt hat. Aber aus anderen biblischen Aussagen können wir etwas schlussfolgern. Es gibt so etwas wie ein Muster. Paulus fasst den Kern der christlichen Predigt an einer anderen Stelle, in einem anderen Brief, mal zusammen, im 1. Korintherbrief, Kapitel 15. Alle Teilnehmer des diesjährigen Taufkurses, die wissen das. Wir haben darüber gesprochen, wir haben darüber diskutiert. 1. Korinther 15. Es ist wie eine Mustervorlage, der Inhalt der Predigt. Paulus schreibt an die Christen: Als erstes habe ich euch weitergegeben, was auch ich empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift und dass er gesehen worden ist von Kephas, also Petrus, und danach von den Zwölfen. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch heute leben, also damals zur Zeit jener Predigt, im Jahre 50. Jesus war circa im Jahre 30 ans Kreuz geschlagen worden und auferstanden. Also 20 Jahre später lebten immer noch Zeugen dieser Auferstehung. Paulus will damit sagen, wenn ihr das nicht glaubt, dann geht doch hin und fragt sie. Das sind nicht nur die im engeren Kreis zusammen, 500 Zeugen. Und im Taufkurs haben wir gesagt, es gibt bestimmte Beweise für die Auferstehung. Erinnert ihr euch? Den Schriftbeweis, ich habe empfangen, was auch mir übermittelt wurde, wie geschrieben steht. Und dann den Zeugenbeweis. Es gibt Zeugen der Auferstehung. Wir glauben nicht auf blauen Dunst, meine Lieben, sondern unser Glaube hängt sich an die Überlieferung der Schrift und an glaubwürdige Zeugen. Danach ist er auch von Paulus gesehen worden. Bei anderer Gelegenheit, und jetzt kommt ein anderer Akzent in der Predigt von Paulus, und zwar wie die Predigt gewirkt hat. Und da wird's wieder sehr persönlich. Sehr persönlich. Bei anderer Gelegenheit in seiner Rede in Athen, in dieser Metropole der Philosophie und des Diskutierens, sagt er Folgendes: Bis jetzt hat Gott über die Unwissenheit der Menschen hinweggesehen, doch nun gebietet er den Menschen auf der ganzen Welt, sich von den Götzen abzukehren und sich ihm zuzuwenden. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er die Welt gerecht richten wird, und zwar durch den Mann, den er dazu bestimmt hat. Und er hat allen bewiesen, wer dieser Mann ist, indem er ihn von den Toten aufweckte. Und jetzt kommt die Reaktion der Zuhörer. Das war alles gut. Das passte alles in ihre Denkkategorie hinein. Damit konnten sie fertig werden. Als sie Paulus von der Auferstehung eines Menschen reden hörten, der tot gewesen war, lachten die einen. Die anderen sagten, wir würden gern später mehr darüber hören. Und damit verließ Paulus die Versammlung. Doch einige schlossen sich ihm an und fanden zum Glauben. Unter ihnen waren Dionysius, ein Ratsmitglied, und eine Frau mit Namen Damaris und andere mehr. Ihr Lieben, es gibt Spötter, es gibt Vertager, später mehr, und es gibt Menschen, die zum Glauben kommen. Das ist bis heute so. Es gibt eine Gemengelage beim Zuhören. Ich weiß nicht, wie du heute unterwegs bist. Ich hoffe, dass du zu denen gehörst, die mit einem offenen und gläubigen Herzen bereit zum Vertrauen zuhören und nicht sagen, okay, kennen wir schon, haben wir schon, morgen mehr, ist ja langweilig, betrifft mich gar nicht, ist 2000 Jahre her, was redet der da bloß? Nein, es ist eine aktuelle Situation. Das Wort Gottes, es stellt uns in eine Entscheidung. Zu welcher Gruppe gehören wir? Wie steht es mit deinem Glauben? Du bist heute nicht ohne Grund in diesem Gottesdienst. Und ich rufe dich im Namen meines, unseres gekreuzigten und erlösten und dafür mehr auferstandenen Herrn auf, der uns erlöst hat. Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet. Und es wird Segen sein für dein ganzes Haus. Ich bitte dich, Verlass diesen Gottesdienst nicht mit einer persönlichen Vergewisserung, dass du dein Leben und dein Herz und alles, was du hast, an ihm festgemacht hast. Das ist die wichtigste Entscheidung deines Lebens, die Frucht des Wortes Gottes. Das Evangelium ist das Wort der Wahrheit. Nicht eine Wahrheit zwischen vielen Wahrheiten. Heute haben wir die Diskussion und den Aufruf und das Nebeneinander von vielen Wahrheiten. Die Bibel sagt, es ist das Wort der Wahrheit. Jesus sagt, Vater, dein Wort ist die Wahrheit. Wollen wir es besser wissen? Ich denke, es ist oft so, dass wir zu diskutieren neigen. Jesus, er selber sagt, nein, diskutiert nicht, Gottes Wort ist die Wahrheit. Wenn er dich ruft, dann ist das nicht eine Wahrheit zwischen vielen, sondern er wirbt um deine Seele, er wirbt um dein Herz, er wirbt um dieses dein Leben. Das Wort Gottes bringt Frucht. Es ruft, es erweckt den Glauben an den Herrn. Der Glaube kommt aus der Predigt. Ich habe vorhin von einem Gottesdienst noch mit einem lieben Bruder gesprochen und er fragte mich, wie es mir so geht und ich sagte, ich bin kein Büttenredner. Ich bin seit 40 Jahren unterwegs, die Predigt zu verkündigen, das Evangelium zu verkündigen. Und es ist für mich immer eine Situation. Ich stehe hier und gebe euch nicht meine Philosophie weiter, sicherlich meine Gedanken, die ich betend vorbereitet habe, aber ich verkündige euch das unverbrüchliche Wort Gottes. Und ich habe einen heiligen Respekt und ich werde zur Verantwortung gezogen, weil mir viel anvertraut ist von dem Herrn. Deswegen bitte ich dich, geh nicht hier raus und sag, ach ja, das nächste Mal. Das Wort Gottes, die Bibel, ihr Lieben, ist Hörbuch. Prediger sollten Hörverstärker sein. Die zweite Frucht, das Wort Gottes entzündet zu tätiger Liebe für Christus. Paulus schreibt, da wir gehört haben von eurem Glauben an Christus und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt. Epaphras berichtet von der Liebe der Kolosser. Und der Herr Jesus selber, der sagt in Johannes 13, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe zueinander habt. Kennt ihr den Begriff Liebesflamme? Das Wort Gottes entzündet den Glauben zur Liebe, tätige Liebe. Die Liebe zu den christlichen Brüdern und Schwestern. Da geht es nicht um Sympathie und Antipathie, jemand, der mir liegt oder nicht liegt, sondern wer Jesus Christus als seinen Herrn bekennt, der ist mein Bruder und meine Schwester. Lasst uns, ihr Lieben, einander lieben. Nicht theoretisch, praktisch. Nicht allgemein, sondern konkret. Für tätige Liebe gibt es ein anderes, griffigeres Wort. Echte Anteilnahme. Benötigen wir sie nicht alle? Anteilnahme, echte Anteilnahme, wenn wir mit Worten und Taten entgleisen, wenn der Schmutz der Sünde Beziehungen verdreckt, ist dann korrigierende Liebe und Anteilnahme leicht? Wenn wir fertig und entmutigt sind, wenn das Leben ernst macht, wenn wir scheitern, wenn wir einen Rat brauchen, einen Zuspruch, eine Ermutigung, oder jemanden, der einfach nur zuhört. Wenn wir verlassen werden, wenn Viren oder Krebszellen erbarmungslos zuschlagen. Oh, wie gut, wenn man einen Christen und eine Christin hat, die mit einem weinen, die zuhören, die sprechen, die streicheln, die umarmen können. Die Bibel weiß etwas von der Arbeit, von der Mühe in der Liebe. Wie gut, wenn da ein Mensch ist, der sich Mühe gibt, der liebt, der Anteil nimmt, wenigstens einer. Aber manchmal, ihr Lieben, ist da keiner. Vielleicht auch deshalb, weil wir niemanden in unsere Nähe lassen. Und ich bitte dich, wenn du so ein Igel bist, der die Stacheln nach außen sträubt und keinen in deine Nähe lässt, lass dich doch lieben. Lass doch zu, dass man Anteil nimmt bei dir. Du weißt ja gar nicht, was du versäumst, wenn du dich dagegen sträubst, aber das nur als Angebot. Anteilnehmen scheint nicht so leicht zu sein, weil der andere oder die andere Haare auf den Zähnen hat oder uneinsichtig ist, weil auch wir als Christen ratlos dem Leid, dem Kummer, der Uneinsichtigkeit oder der Sünde gegenüberstehen, nicht wahr? Oder weil der Mensch, den wir im Blick haben, anstrengend ist. Und bevor man sich aufdrängt oder was Falsches sagt oder seine doch so kostbare Zeit und Kraft sinnlos verplempert, wie man so schön sich einredet, da unterbleibt die Anteilnahme. Und man schweigt, dreht sich um, duckt sich weg, schaut weg, wechselt das Thema. Wer kümmert sich? Wer kümmert sich? Das ist doch die Frage. Und ich bin hier sehr froh, ihr Lieben. Sehr froh, es gibt Kümmerer unter uns, Schwestern und Brüder, die sich kümmern. Das ist wunderbar. Aber Leid macht Menschen scheu, hat der verstorbene Pfarrer Paul Deitenbeck einmal gesagt. Die Bibel sagt aber etwas von der Ermahnung in Christus und dem Trost der Liebe. Es geht weiter, nicht nur theoretisch, sondern praktisch. Wenn aber jemand dieser Welt Güter hat und sieht seinen Bruder darben und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt dann die Liebe Gottes in ihm? Meine Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Die Obdachlosen und die Penner und die Drogenabhängigen, die sind noch nicht unsere Brüder und Schwestern, aber es sind unsere Menschenbrüder. Und ich freue mich, dass Geschwister unter uns sind, die hingehen. Ich freue mich wirklich, dass Geschwister hingehen und Sachen verteilen. Und ich freue mich über uns, über euch, dass ihr gegeben habt, dass wir beten können. Das Wort Gottes, es bringt Frucht. Liebe, ich bitte uns, lasst uns keine Fruchtzwerge sein. Lasst uns keine Fruchtzwerge sein. Der Herr Jesus, er sagt vor seiner Wiederkunft, die Liebe wird in vielen erkalten, weil die Ungerechtigkeit und die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird. Wo das überhand nehmen wird, die Gesetzlosigkeit und die Ungerechtigkeit, sagt der Herr, da erkaltet die Liebe, da stirbt die Menschlichkeit den Kältetod, da erfriert christliche Gemeinschaft. Deshalb sagt Jesus ausdrücklich, liebt einander. Liebt eure Nächsten, liebt eure Feinde. Woran erkennen die Menschen uns? An der Liebe zueinander. Und das ist ein und bleibt ein lebenslanges Übungsfeld. Liebe zu Gott ist immer von unserer Seite eine Bringeschuld. Wir sind nie damit zu Ende. Und er schenkt uns die Kraft dazu. Lasst uns Gottes Liebe leben. Das ist der zweite Grund, warum wir hier im Gottesdienst sind. Uns zu tätiger Liebe zu ermutigen und aufzurufen. Das dritte, das Wort Gottes bringt Frucht, es befreit zu lebendiger Hoffnung. Biblische Hoffnung ist kein unbestimmtes Sehnen, so nach dem Motto, oh, okay, schön wär's ja. Oder den Himmel überlassen wir den Engeln und den Spatzen, wie der Schriftsteller Heinrich Heine spottet. Nein, biblische Hoffnung hält sich an die Versprechen der Bibel, dass da noch was kommt. Wir lesen im heutigen Predigttext, da wir gehört haben von eurem Glauben an Christus und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt. Jetzt haben wir eine lebendige Hoffnung, schreibt der Apostel Petrus im ersten Petrusbrief. Eine lebendige Hoffnung, weil Christus von den Toten auferstanden ist. Denn Gott hat für seine Kinder ein unvergängliches Erbe, das rein und unversehrt im Himmel für euch aufbewahrt wird. Hoffnung, was ist das überhaupt Hoffnung? In der Zeitschrift Aufatmen erklärte das einmal der Autor Wolfgang Bittner mit einem eindrucksvollen Bild aus seiner Kindheit. Hoffnung also. In der Stadt, in der er aufgewachsen ist, gab es einen Platz, der von einem Bretterzaun umgeben war. Der war immer verschlossen. Doch ein oder zweimal im Jahr zog hier ein Zirkus mit seinen bunten Wagen ein. Dann wurde das Tor wieder zugesperrt, aber drinnen war Leben. Alle wussten es, alle hörten es. Da wurde gehämmert und gebohrt, geschrien, gesprochen und gerufen. Das konnte man von außen mitkriegen und alle wussten, da wird der Zirkus aufgebaut. Und bald können wir hinein. Und es gibt immer was zu entdecken. Es gibt was zu staunen und zu erleben. Manche größeren Kinder versuchten durch eine Ritze zwischen den Brettern oder durch ein Astloch schon mal einen Blick auf das geheimnisvolle Geschehen zu werfen. Was sie gesehen hatten, erzählten sie dann begeistert den anderen kleineren Kindern weiter. Alle waren in Hochspannung. Da kommt noch was. Ganz bestimmt. Und Wolfgang Bittner sagt, Hoffnung heißt gewissermaßen durchs Astloch linsen. Der Himmel blitzt durch alle Ritzen. Wir sind Hoffnungsträger, ihr Lieben. Wir sehen noch nicht, aber wir glauben den Zeugen, die gesehen haben. Und diese Überzeugung hat der Herr durch den Glauben in unseren Herzen verankert. Der Himmel blitzt durch alle Ritzen. Wir sehen uns, alle, die Christus vertrauen, sehen sich nie zum letzten Mal. Wenn nicht hier auf dieser Erde, dann bei dem Herrn einmal. Wir bekennen, und ich bekenne als Prediger, und ich rufe es euch zu, und ich hoffe, es erreicht euch, und es macht euch froh, und es stärkt euch. Unser Gott ist mit unserem Tod nicht am Ende. Und auch mit den Toten nicht. Weil Christus auferstanden ist, bekennen wir haben Hoffnung. Wenn der Tod uns das Leben nimmt, bleibt er der Herr, der uns in sein Reich und in ein neues Leben nimmt. Wir haben Zeit geschenkt bekommen, dieses Leben im Glauben und in der Liebe zu gestalten. Lasst uns unsere Zeit nicht vergeuden. Um der Hoffnung willen. Denn wenn wir das tun, wenn wir Jesus folgen, wird uns das verändern. Das haben wir nicht immer griffbereit, aber andere merken das. Lasst uns nicht darauf warten, dass Gott andere verändert, die es doch viel nötiger haben als man selber. Und wir schielen jetzt auf Familienglieder, auf Vater, Mutter, auf Kinder, auf Arbeitgeber. Herr, verändere ihn, verändere sie. Nein, was sagt Jesus zu Petrus, als dieser sich über die Zukunft von Johannes erkundigt? Mein lieber Petrus, was geht es dich an, was ich mit diesem tun werde? Du aber folge mir nach. Heißt, Veränderung fängt bei mir und bei dir persönlich an. Wir dürfen Beziehungen neu leben. Wir dürfen Gemeinde bauen, weil wir Hoffnung haben. Wir dürfen Gesellschaft verändern. Warum? Weil wir Hoffnung haben. Wenn sich scheinbar nichts verändert, können wir beten, Herr, ich lege das immer wieder in deine Hände. Du bist der Herr, der auferstanden ist. Warum? Weil wir Hoffnung haben. Weil wir Hoffnung haben, dass Gott Gebete erhört. Dass Gebet etwas bewirkt. Wir können lernen, loszulassen, weil irdischer Besitz nicht ewig ist. Wir können Kranke trösten, Sterbenden beistehen, Verlorenen helfen. Warum, ihr Lieben, warum? Weil wir Hoffnung haben. Hoffnung aber ist noch viel umfassender in dieser Welt, die unter Krieg, Machtspielchen der Mächtigen, Hunger, Seuchen und Katastrophen ächzt und seufzt. Lasst uns Hoffnungslichter sein. Wir sind nicht herausgenommen aus dieser Welt. Wir leben mitten unter den größer werdenden Dunkelheiten unserer Zeit, die auch uns Angst und Not machen. Aber wir sind befreit zur Hoffnung. Denn Gott ist mit dieser Welt noch nicht am Ende. Da kommt noch was. Ein neuer Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Das haben die Kolosser erfasst und das dürfen auch wir neu erfassen, neu daran froh werden und uns ermutigen lassen und antreiben lassen, motivieren lassen durch diese Hoffnung, durch dieses Hoffnungswort. Das ist der dritte Grund, warum wir heute im Gottesdienst hier sind, zusammen sind, um den Glauben zu stärken, um zum Glauben zu rufen, um uns zur Liebe zu ermutigen und drittens, weil wir Hoffnung haben. Lasst uns Hoffnung leben. Auf Gott hören, Glauben gemeinsam leben. Kommt euch das bekannt vor? Das Gemeindemotto. Du hast den Prediger gehört. Aber hast du in der Predigt auch Gott gehört? Wie geht es dir denn am Ende der Predigt? War etwas für dich dabei? Amen.